klar, 25,9% sind deutlich mehr als 5,5%. Trotzdem war das Ergebnis der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz gestern ein ähnliches Debakel für die SPD wie vor 2 Wochen in Baden-Württemberg, als sie es eben nur knapp in den Landtag geschafft hat. Die Ampelkoalition in Rheinland-Pfalz ist abgewählt, die SPD nach 35 Jahren den Ministerpräsidentenposten los. Den stellt in Zukunft die CDU in einem Landtag, in dem die AfD ihr parlamentarisches Gewicht deutlich erhöht hat. Uwe John ist nicht nur Professor für Politikwissenschaft, sondern das Ganze auch noch an der Universität Trier, also gleich doppelt prädestiniert, die Gemengelage nach dieser Wahl für uns einzuschätzen. Guten Morgen, Herr John.
Guten Morgen, Herr Kober.
Wie bemerkenswert ist denn dieser CDU-Erfolg?
Ja, das ist schon ungewöhnlich, dass ein Oppositionspolitiker einen amtierenden Ministerpräsidenten ablöst. Das gibt es sehr selten, das passiert wirklich nicht oft. Da müssen wir an Daniel Günther in einem westdeutschen Flächenland in Schleswig-Holstein 2017 denken. Insofern kann man schon sagen, kann sich hier die CDU etwas darauf einbilden, dass es gelungen ist, nach 35 Jahren SPD-Herrschaft, Regierungszeit in Rheinland-Pfalz sie ablösen zu können.
Reicht diese Geschichte auch als Positiverzählung für die Bundes-CDU?
Erstmal ist es natürlich erfreulich für die CDU. Sie stellt einen weiteren Ministerpräsidenten und sie hat einen erfolgreichen Wahlkampf geführt, der auf das Thema Wirtschaft zentriert war. Auch darauf wird Friedrich Merz hinweisen, dass die Wählerinnen und Wähler das Thema Wirtschaft in Rheinland-Pfalz am wichtigsten empfunden haben und hier die CDU mit Kompetenz punkten konnte. Das wird ihm sicherlich, was die Gespräche mit der SPD um die nötigen Reformen betrifft, Rückenwind geben.
Die SPD hat das schlechteste Ergebnis in der Landesgeschichte von Rheinland-Pfalz für sie eingefahren. 25,9%. Ich habe es gesagt, nach 35 Jahren ist der Posten des Ministerpräsidenten für sie futsch. Warum ist es so schwierig für die SPD, das Bild einer Partei abzugeben, die Menschen brauchen?
Nun, die SPD hat ein Identitätsproblem. Viele fragen sich, für wen steht die Partei eigentlich noch? Wen repräsentiert sie überhaupt noch? Und da finden sich nicht viele. Sie hat mittlerweile den Ruf, einer reinen Sozialstaatspartei zu sein oder weitestgehend. Und dass sie sich von den arbeitenden Teilen, jedenfalls von großen Teilen derjenigen, die jeden Tag zur Arbeit gehen, diejenigen, die erwerbsarbeiten, Unternehmen, insbesondere die Industriearbeiterschaft, dass sie sich von denen gelöst hat, dass sie die gar nicht mehr repräsentiert und vertritt. Und das ist natürlich ein echtes Identitätsproblem für die Sozialdemokraten, die sich ja immer doch als Arbeiterpartei gesehen hat.
Ja, Herr Hühn, aber wie genau ist dieses Problem zu begründen? Weil wenn man mal guckt, diese Füllhorner der sozialpolitischen Politik hat ja zuletzt die CSU mit der Mütterrente ausgeschüttet. Also, und die SPD trägt ja auch harte Sozialreformen mit. Warum kommt es nicht bei den Leuten an, bei denen es ankommen soll?
Weil die eben sagen, weil die nicht den Eindruck haben, den Sie gerade geschildert haben, dass die SPD Sozialreformen mitträgt, sondern die haben den Eindruck, dass diejenigen, die Leistung erbringen, von der SPD nicht gesehen werden. Insbesondere diejenigen, die manuelle Berufe ausüben, also Handwerker, Industriearbeiter, die haben den Eindruck, die SPD ist eben eine Bürgergeldpartei und nicht mehr eine Partei, die sich um ihre Belange kümmert.
SPD-Parteichef Klaas Klingbeil will die Reformdebatte, die jetzt ansteht, wie er sagt, von vorn führen. Da steht ja einiges an. Gesundheit, Rente, Pflege. Ist das ein Erfolgsrezept für die Sozialdemokratie? Beziehungsweise was muss die Partei tun, damit es zu einem Erfolgsrezept für sie wird?
Sie muss eben genau diese Wählerinnen und Wählergruppen wieder ansprechen. Sie muss eben deutlich machen, dass sie für diejenigen eintritt, die morgens aufstehen, ihrer Erwerbsarbeit nachgehen und die nötigen Leistungen erbringen. Das heißt, sie muss eben gucken, dass sie die Gelder nicht in Sozialstaatstransferleistungen umwandelt, sondern eben die Gruppen begünstigt. Das heißt zum Beispiel Steuersenkungen für untere und mittlere Einkommen. Das heißt beispielsweise eben auch, dass man hier Entlastungen für diese Gruppe, die jetzt ja nochmal wieder stärker durch den Iran-Krieg belastet wird, weil die Energiepreise steigen, die Benzinpreise steigen, dass man dieser Gruppe wirklich deutlich macht, wofür man steht.
Der SPD-Vizechef Achim Post, mit dem ich gerade gesprochen habe, hat gesagt, nein, also Lars Klingbeil und Bärbel Baas sollen Parteivorsitzende bleiben und natürlich auch ihr Regierungsamt behalten. Trotzdem, diese Personaldebatte, die wird ja kommen. Sollte die SPD Parteivorsitz und Regierungsamt trennen?
Nun, das hat sie schon mal gemacht. Wir erinnern uns, Gerhard Schröder war Bundeskanzler, gab dann den Parteivorsitz auf und Franz Müntefering trat an seine Stelle, ohne Regierungsamt damals. Das ist eine Möglichkeit, jemanden an der Spitze zu haben, der sich primär um die Belange der Partei kümmert, der nicht durch ein aufreibendes Regierungsamt gebunden ist. Insofern kann man schon sagen, könnte die SPD diesen Schritt gehen, der könnte durchaus Sinn ergeben. Die Frage wäre bloß, wer soll das sein?
Schauen wir noch auf die AfD. Die hatte ihr bestes Ergebnis in Westdeutschland eingefahren, 19,5% in Rheinland-Pfalz. Eben auch, weil zum Beispiel viele Nichtwähler ihr Kreuz bei der AfD gemacht haben. Auch jene, die vorher gar nicht zur Wahl gegangen sind. 84.000 Menschen war das an Wählerzuwachs. Was zieht diese Menschen an? Nur der Protest?
Nein, nicht nur der Protest. Sie fühlen sich eben bei den anderen Parteien zwar nicht aufgehoben, aber viele von denen meinen mittlerweile, dass die AfD durchaus ihnen ein ansprechendes Angebot macht. Wir dürfen übrigens nicht vergessen, dass bei den Nichtwählern auch die Erstwähler sind, bei den früheren Nichtwählern. Und gerade bei den Erstwählern war die AfD ja sehr erfolgreich. Sie ist die erfolgreichste Partei bei den 18- bis 24-Jährigen hier in Rheinland-Pfalz gewesen. Und die anderen, die sehen eben genau, dass die AfD, oder die meinen zu sehen, dass die AfD hier ihre Positionen eher vertritt insofern, dass sie sich von den anderen Parteien abgewendet haben und der AfD mittlerweile sogar auch Kompetenzen nicht nur in der Migrationspolitik, in der Wirtschaftspolitik zuschreiben, weil eben die AfD den Leistungsgedanken stärker in den Vordergrund stellt als manche andere Partei.
Das sagt der Politikwissenschaftler Uwe John von der Universität Trier. Herr John, vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
Danke Ihnen, Herr Kober.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.